Hallo zurück bei Young Corporate, dem Rechtspodcast für Gründerinnen und Gründer. Mein Name ist Tobias Keller. Ich bin Rechtsanwalt für M&A und Corporate bei der Kanzlei Flickgurke Schaumburg. Und ich sitze hier zum einen gemeinsam mit meinen Kollegen Kevin Schimmer und Matthias Häusel und andererseits mit den Gründern von MeetApp. Hallo Julian, hallo Wojtek.
Gute.
Ja, gute. Es wäre prima, wenn ihr vielleicht anfangs noch ein bisschen was zu eurer Person sagen könntet und dann gehen wir dazu über, über euer gemeinsames Unternehmen MeetApp zu sprechen.
Jawohl, also mein Name ist Julian Bonn, ich bin 36 Jahre und von der Ausbildung her Ingenieur für Umwelttechnik. Nichtsdestotrotz hat es mich aufgrund unserer jahrelangen Freundschaft unserem Willen dazu, was Eigenes aufzubauen, dazu getrieben, mit zwei meiner besten Freunden, seit 20 Jahren besten Freunden, MeetApp zu gründen. Ich übergebe mal kurz zum Wojtek, dass der sich vorstellen kann. Einer von den zwei Gründern, von den drei Mitgründern ist mit dabei. Das ist der Wojtek.
Genau, ich bin Wojtek Konieczny, bin auch 36, komme wie der Julian aus einem kleinen wunderschönen Dorf in Hessen. Und ja, mein Hintergrund ist, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, auch mit einem Schwerpunkt Entrepreneurship. Und bin schon, ich würde sagen, seit dem Studium Startup begeistert. Und mein intrinsisches Ziel war eigentlich immer, irgendwann ein Unternehmen zu gründen.
Okay, cool. Dann kurz bevor wir zur Vorstellung von MeetApp kommen, wollen wir euch noch unseren Special Guest quasi vorstellen, unseren Kollegen Matthias Häusel. Also Matthias, du bist der Berater von Julian und Wojtek. Hast sie auf ihrem Weg mitbegleitet quasi.
Genau, vielleicht kurz auch ein, zwei Takte zu mir. Ich bin Rechtsanwalt in Stuttgart bei Flickgurke Schaumburg. Ich bin schwerpunktmäßig in den Bereichen Corporate, M&A und Venture Capital tätig. Das heißt, im Bereich Corporate mache ich viel Aktien- und GmbH-Recht, teilweise auch Kapitalmarktrecht. Im Bereich M&A ist es so, dass wir häufig auf Käufer- oder auf Verkäuferseite Unternehmenstransaktionen, also Unternehmenskäufe und Verkäufe begleiten. Und im Bereich Venture Capital, das ist ein sehr spannendes Feld und ein sehr vielseitiges Feld, ist die Spannbreite im Prinzip von der Unternehmensgründung über Finanzierungsrunden, Mitarbeiterbeteiligungen bis hin zum Exit. Und ich glaube, Finanzierung ist tatsächlich auch das richtige Stichwort. Das war auch das Thema, wo die Zusammenarbeit dann mit Wojtek und Julian zustande gekommen ist.
Ja, das war dann die Brücke zurück zu euch, Julian und Wojtek. Was ist MeetApp?
MeetApp ist ein Online-Marktplatz für die besten Metzger Deutschlands, so haben wir es auch uns gedacht. Was heißt das konkret? Metzger kriegen bei uns einen Platz auf unserem Marktplatz und können dort ihre Waren anbieten, sodass man als Kunde bei den besten Metzgern Deutschlands direkt in der Filiale Bestellung aufgeben kann, die dann durch Expressversand und eine sichere Kühlkette innerhalb von 24 Stunden vor der eigenen Haustür liegen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich hätte gern echte Weißwürste aus München von einem Münchner Metzger, der auch noch das Tierwohl achtet. Das war so unser intrinsisches Motiv, was noch dazu kommt. Und dann kann ich das einfach tun und dann bestelle ich mir einfach hervorragende Fleischwaren, zum Beispiel aus München oder aus dem Hunsrück oder aus sonstigen Quellen, die aktuell bei uns mitmachen.
Ja, ich kann es bestätigen. Ich habe schon eine Testbestellung bei euch aufgegeben. Innerhalb von 24 Stunden top gekühlt bei mir vor der Haustür. Hat also funktioniert.
Genau. Und das haben wir jetzt, wir haben letztes Jahr im April haben wir unsere GmbH gegründet, vorangegangen war eine GbR. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, wir können Metzger, wir können also den hochheiklen Frischeversand. Warum beschränken wir uns eigentlich auf Metzger? Sondern es gab viele Anfragen aus dem Markt, die gesagt haben, hey, können wir nicht auch noch irgendwie dabei sein? Wir haben erstmal gesagt, nein, nur die Metzger. Aber irgendwann haben wir jetzt gesagt so, hey Mann, wenn ihr Bock habt, warum denn eigentlich nicht? Na, und deshalb werden wir jetzt unseren Marktplatz erweitern für handwerklich erzeugte Lebensmittel. Das heißt, wir beschränken uns in Zukunft nicht mehr auf Metzger, sondern auch alles, was man sich vorstellen kann. Handwerklich hergestellte Brownies, ja, richtig geile, geschmatzige Brownies, geilen Käse, Kaffeeröstereien, Wein, wenn die von so kleinen Händlern hergestellt werden. Wir möchten uns bewusst von der Industrie abgrenzen, sondern wirklich aufs Handwerk setzen, auf handwerklich erzeugte Waren, um so einfach den dem echten Geschmack eine Möglichkeit zu geben, in dem Mund des Endverbrauchers zu landen. Daran schmieden wir gerade hochintensiv, aber ja, das ändert nichts an unserer davon, wo wir herkommen, nämlich aus der GmbH-Gründung zusammen mit dem Matthias, wofür wir ihm unendlich dankbar sind, dass er das einfach mit uns durchgezogen hat. Weil ohne ihn hätten wir es so auf jeden Fall auch geschafft. Er war halt so ein freundliches Beiwerk.
Ja, vielleicht ist das für die Hörerinnen und Hörer ja tatsächlich auch interessant, wie wir zusammengekommen sind. Letztlich war das über einen gemeinsamen Kontakt. Ich glaube, wenn ich es richtig weiß, ist das jemand, den der Beutig aus dem Studium bzw. Studienumfeld kennengelernt hat. Bei mir war es tatsächlich, ist schon lange her, aber jemand, den ich von der Schule noch gekannt habe, ein ehemaliger Schulkollege. Und der hat uns dann zusammengebracht und mir praktisch berichtet, dass der Wojtek, Julian und Manuel als Gründerteam was Spannendes vorhaben und dabei sind, sich unternehmerisch tätig zu machen. Und in dem Zuge war so die erste Frage, die wir dann zusammen angegangen sind, welche Gesellschaft man gründen will, welche Gesellschaftsform ausgewählt werden soll.
Genau, vielleicht da, genau, es war bei mir war es der Kontakt über die TU München, wo ich studiert habe, und der Kontakt auch, und da habe ich über so ein Alumni-Programm, übrigens ein Riesentipp, Netzwerken, was das Zeug hält, immer Augen hoch offen halten und um Hilfe bitten, weil das hilft, und so sind wir damals auch, weil ich den Kontakt gefragt habe, ob der jemanden kennt, und der hat uns dann an Matthias verwiesen, und ja, das war ein äußerst glücklicher Umstand, dass wir da bei Matthias gelandet sind für uns.
Als ihr noch als GbR unterwegs wart, habt ihr da schon irgendwelche Werte geschaffen in diesem Stadium? Oder hattet ihr schon angefangen zu coden quasi an eurem Meetup?
Ja, das Ding stand im Grunde genommen. Also wir haben die ersten Bestellungen als GbR, als quasi Feierabendunternehmen durchführen können. Das heißt, wir haben das Ganze mit eigenen Ressourcen gestemmt. Abends dann mit einem noch zusätzlich befreundeten Programmierer und den Manu, den dritten im Bunde von uns dreien. Und ja, also das hat alles funktioniert und ich glaube auch nur deshalb waren wir auch interessant für Investoren.
Mhm. Ja, wir haben es tatsächlich so weit getrieben, dass wir halt es so weit komplett durchgezogen haben. Wir haben alle drei relativ schnell gemerkt, wir können das nicht so nebenbei mal als, komm, wir machen mal eine Stunde die Woche irgendwie so ein Hobby, sondern wir haben eigentlich neben unseren Jobs quasi unsere komplette Freizeit geopfert, um dann neben der Vollzeitarbeit auch noch Vollzeit an unserem Projekt zu arbeiten und kamen dann halt irgendwann an einen Punkt, wo wir sagen mussten, okay, unsere privaten Ressourcen sind einfach jetzt ab dem Punkt nicht mehr geeignet, um die Wachstumsgeschwindigkeit zu erreichen, die wir brauchen. Und deshalb haben wir einfach dann gesagt, so okay, ab jetzt entweder suchen wir uns eine ordentliche Finanzierungsrunde und machen den nächsten Schritt, oder das bleibt so ein Freizeitprojekt und ist dann einfach aufgrund der, das ist bei, ich weiß nicht, ob es irgendwelche anderen Startups gibt, die dann so weiter funktionieren, aber dann wird es halt einfach für die Katz gewesen sein. Und das wollten wir alle nicht. Und deshalb haben wir alle unsere Kraft da reingesteckt, den nächsten Schritt zu gehen, nämlich die Finanzierungsrunde. Also gerade im Hinblick auf Marketing oder so, jeder, der sich schon mal mit Marketing, mit professionellem Marketing auseinandergesetzt hat, der weiß, es reicht halt nicht mal privat zu sagen, komm, dann nehme ich halt mal 1.000 Euro in die Hand und mach mal so eine Facebook-Kampagne. Mhm. Ne? Sondern da weiß man ganz genau, die 1.000 Euro Facebook-Kampagne reicht vielleicht gerade so, um vielleicht die First Steps zu machen, dann weiß der Algorithmus immer noch nicht, wer du bist.
Also vielleicht, Matthias, Frage an dich. Wie sind die Jungs denn von der GbR in die GmbH gekommen?
Ja, von der Gründung war das so, dass wir uns am Anfang Gedanken gemacht haben, was die richtige Rechtsform für das Unternehmen ist, wobei sich relativ schnell, wie bei Startups üblich, eine Präferenz für die GmbH ergeben hat. Der Hintergrund ist, dass die GmbH zum einen als Kapitalgesellschaft eine Haftungsabschirmung für die Gründer bietet. Das heißt, man haftet im Grundsatz mal nicht mit seinem Privatvermögen. Und auf der anderen Seite bietet die GmbH aber eine relativ große Flexibilität im Gesellschaftsvertrag. Ein zweiter Punkt, über den wir uns Gedanken gemacht haben, ist, hat letztlich eine steuerliche Komponente, ob die Gründer ihre Beteiligungen an der GmbH, also an der Miet-GmbH, privat halten wollen als jeweilige natürliche Person oder ob sie das über eine Holdinggesellschaft machen. Das kann im Exit-Fall aus steuerlichen Gründen dann vorteilhaft sein, weil der Exit-Erlös geringer besteuert wird. In dem Fall hatten wir so eine Mischung. Ein Teil der Gründer hat eine Holdingstruktur gewählt, ein Teil der Gründer hat gesagt, man möchte das privat halten. Letztlich der Gründungsprozess ist dann so gelaufen, dass wir eine klassische Bargründung gemacht haben. Also wir haben die GmbH-Dokumentation, die Satzung und Gründungsurkunde aufgesetzt, mit dem Notar abgestimmt. Die Gründer haben entsprechendes Barvermögen eingezahlt und dann war die GmbH gegründet. Wenn ich es richtig weiß, war das relativ genau vor einem Jahr. Das heißt, die Meetup GmbH hat demnächst auch den ersten Geburtstag und insgesamt so, wenn ich es nochmal Revue passieren lasse, würde ich sagen, der Gründungsprozess war dann doch relativ schlank und aufgesetzt.
Ja, definitiv.
Ja, obwohl, also so schlank, wie der Matthias es äußert, hat sich jetzt nicht angefühlt für uns, aber es lag wahrscheinlich eher daran, dass es unsere erste Unternehmensgründung war. Das heißt, ja, da waren schon einige schlaflose Nächte dabei, weil irgendwelche Rückfragen kamen. Das heißt, ja, also schlank, wahrscheinlich für die Welt da draußen ja, für uns gefühlt nein.
Wie ging es dann weiter bei euch? Wie seid ihr an die Investoren gekommen? Für euch war ja klar, ihr wollt weiter wachsen, ihr brauchtet Kapital. Wie habt ihr den Kontakt hergestellt oder gefunden?
Das war im Grunde genommen ein glücklicher Zufall. Ich habe meine Kontakte von der Uni, haben mich angesprochen und haben mitbekommen, dass wir was treiben da draußen in der Startup-Welt und haben halt gefragt, ob wir bei so einem Pitch-Contest mitmachen wollen. Da gab es ein paar Voraussetzungen zu erfüllen, unter anderem so eine Art Businessplan zu schreiben, der aber sehr abgespeckt war, der uns dazu geführt hat, uns endlich mal mit dem Thema Businessplan als Dokument an sich auseinanderzusetzen. das haben wir dann gesagt, komm, wenn wir es ernst machen wollen, dann brauchen wir die Zahlen eh. Das heißt, wir haben die Herausforderung angenommen und die Unterlagen ausgearbeitet, die Kennzahlen für uns bewertet, ein Pitch-Deck erstellt und tatsächlich bei diesem Pitch-Contest mitgemacht. Und dort gab es zu gewinnen ein Letter of Intent, was so viel heißt wie, da kamen Investoren, 4 oder 5, die gesagt haben, ey, die Idee hört sich ganz cool an, wir können mal reden und schauen, was passiert. Und 2 dieser Investoren, die damals auch schon das Interesse hinterlegt hatten, sind heute auch bei uns drin. Also von daher war das auf jeden Fall der Auftaktpunkt für unsere Kontakte mit Investoren, wobei wir das auch sehr, sehr vorsichtig angegangen sind. Wir haben nicht gleich gesagt, hier habt ihr nicht Bock zu investieren und wie viel wollt ihr investieren, sondern das war ein längerer Prozess, wo wir im Grunde genommen eher so einen Austausch und Hilfe gebeten haben, um Ratschläge gebeten haben. Und das hat ein paar Monate gedauert, bis wir dann auch selbst sagten, so, jetzt wollen wir, weil das waren irgendwie so 3, 4, 5 Monate, bis wir dann erst festgestellt haben, so, jetzt sind wir soweit. Und dann hat sich aus den 2 Kontakten von diesem Pitch Contest haben sich weitere Kontakte ergeben. Ja, und dann, noch der eine Kontakt, den ich von der TU München hatte. Ja, und dann war's das.
Es ist so ein bisschen, ich möchte an der Stelle tatsächlich nochmal was ergänzen. Es ist auch so ein bisschen das Glück des Tüchtigen. Wojtek war deutlich mehr in dem Game auch drin. Er hatte vorher auch schon mal gegründet und war auch in der Startup-Szene mehr drin. Ich war in einem festen Job und also war ja Wojtek sehr umtriebig in der Szene, auch PR-technisch und so weiter, hat er sehr viel versucht. Und tatsächlich hat ein Investor über uns einen kurzen Artikel in der Zeitung gelesen und wurde darauf auf uns aufmerksam und hat uns dann kontaktiert. Ich sag's jetzt mal ein bisschen salopp: Ey Jungs, ihr klingt, als braucht ihr ein bisschen Knete. Ja, um euer Geschäft zu verwirklichen. Das war auch so ein Local Hero, sag ich mal. Und tatsächlich ist da draußen eine ziemlich, ziemlich gewinnbringende Investorenverbindung entstanden.
Ja? Also lustigerweise, vielleicht auch da ergänzend, diesen Mensch haben wir einfach zu uns in die Hauptzentrale von Meetup eingeladen, aka mein Zuhause. Und wir haben, das war uns halt immer super wichtig, dass wir nahbar waren und irgendwie, wir haben uns auch nie verstellt und das kam, glaube ich, gut an. Und deswegen hat das auch mit den Investorenkontakten, ich glaube, wir sind nicht so ein typischer Fall, wo irgendwie man sagt, 50 Pitches und irgendwie 170 Kontakte und dann sind es irgendwie 10 geworden, sondern bei uns ging das zum Glück recht fast im 1-zu-1-Verhältnis.
Wir haben uns von Anfang gesagt, wir haben eine geile Idee und das ist unser Ding und entweder klappt es halt so wie wir uns das vorstellen, ganz authentisch. Und wenn es halt nicht klappt, dann sind wir halt da draußen nicht geeignet für die Welt, weil wir haben halt unsere Wertevorstellungen, die wir gemeinsam leben. Sonst wären wir eben nicht so lange befreundet. Und rein so Turbokapitalismus oder sonst irgendwas, das ist halt einfach nicht unser Ding.
Oh, und das haben wir halt auch ganz klar kommuniziert, also von vornherein.
Genau. Wir wollen nicht dass das Einhorn der Welt sein oder das von Deutschland oder sonst irgendwas. Uns reicht es in etwas übergewichtiges Zebra zu sein, was da irgendwo rumläuft und trotzdem für Freude sorgt.
Okay. Und wie habt ihr dann die Investoren mit ins Boot geholt? Also sind sie Gesellschafter oder wie habt ihr das angestellt?
Noch sind es keine Gesellschafter. Auch da war die Frage, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben die Investoren Interesse. Wir haben eine Investorengemeinschaft zusammen, die so erstmal aus den ersten Gesprächen heraus bereit ist, uns auch tatsächlich für unsere Idee Geld zu geben. Aber auch da war schon relativ klar, Hilfe holen, gar nicht das irgendwie selber probieren, sondern eben mit Professionals sprechen. Und das war zum Beispiel auch der Matthias. Und wir hatten da auch schon gehört, es gibt nicht nur normale Beteiligung, offene Beteiligung, sondern es gibt auch sowas wie ein Wandeldarlehen. Und das Schöne an einem Wandeldarlehen ist halt eben, was direkt auch für uns attraktiv war, zu sagen, wir verschieben die Bewertung, das, was das Unternehmen wert ist, verschieben wir einfach auf einen späteren Zeitpunkt, wenn man es auch nur annähernd irgendwie bewerten kann. Ich meine, wir waren drei wilde Burschen mit einer fixen Idee, die wir irgendwie aufgebaut haben, aber man hat ja noch keine signifikanten Umsätze oder Marktanteile oder irgendwas, wo man sagen kann, boah, das sind die Jungs brutal. Und wenn man dann irgendeine random Bewertung nach irgendwelchen akademischen Modellen aufruft, dann wie fair ist das?
Ne? Ja.
Deshalb kam dann halt eben relativ zügig die Idee, hey, lass doch mit dem Wandeldarlehen machen. Vor allen Dingen, weil ein Wandeldarlehen Vorteile bietet bei der zumindest aus anwaltrechtlicher Sicht, aus Anwaltssicht hat das viel weniger Aufwand als eine offene Beteiligung. Gefühlt hat sich das angefühlt, als machen wir nichts anderes, als monatelang ein Wandeldarlehen auszuarbeiten. Aber nichtsdestotrotz hat sich's gelohnt. Das heißt, wir haben jetzt ein Wandeldarlehen und die Wandlung steht noch aus. Die Wandlung muss dann stattfinden, wenn die nächste Finanzierungsrunde stattfindet, spätestens zum Zeitpunkt X.
Matthias, vielleicht könntest du mal in a nutshell erklären, was ist denn ein Wandeldarlehensvertrag und in was kann ich denn wandeln?
Ja, kann ich gerne erläutern. Das Wandeldarlehen oder auch neudeutsch Convertible Loan setzt sich im Ausgangspunkt erstmal aus einem Darlehen zustande. Das heißt, klassischer Kredit, so wie ich ihn bei der Bank auch aufnehmen kann, bedeutet, ich bekomme von jemand anders Geld, muss dafür Zinsen zahlen und am Ende der Laufzeit des Darlehens das Darlehen eben auch dann zurückgewähren. Da kommt die zweite Kernidee des Wandeldarlehens her oder die eigentliche Kernidee des Wandeldarlehens her. Startups sind in aller Regel ja nicht in der Lage, Darlehen dann auch zum Ende der Laufzeit zurückzuführen, sondern vielmehr soll das Geld, was eingesammelt wird und was der Darlehensgeber gewährt hat, ja dafür eingesetzt werden, dass das Unternehmen wachsen kann. Und da kam dann die Idee auf, dass man gesagt hat, das Wandeldarlehen wird eben nicht zurückgeführt, sondern der Darlehensgeber kann seinen Rückzahlungsanspruch plus Zinsen in das Startup einlegen, untechnisch gesprochen, und erhält im Gegenzug Geschäftsanteile. Das heißt, was neudeutsch passiert, ist ein sogenannter Debt-to-Equity-Swap. Das Fremdkapital, die Darlehenskomponente wird in Eigenkapital, in Geschäftsanteile umgewandelt. Jetzt kommt wahrscheinlich die Frage auf, wie das denn technisch funktioniert. Das ist nicht so ganz unkomplex, aber mittlerweile ein Weg, der sich sehr, sehr fest etabliert hat. Von der Technik wird das so gemacht, dass man im Rahmen einer Finanzierungsrunde, die das Startup, nachdem es das Wandeldarlehen aufgenommen hat, zu einem späteren Zeitpunkt, meistens 1-2 Jahre später, durchgeführt wird. Und in der Finanzierungsrunde werden neue Geschäftsanteile ausgegeben, die der Wandeldarlehensgeber erhält. Und im Gegenzug bringt er seinen Darlehensrückzahlungsanspruch in die Gesellschaft ein. Was juristisch dabei passiert, ist eine sogenannte Konfusion. Das bedeutet, der Darlehensrückzahlungsanspruch erlischt, weil das Startup sonst Schuldner und Gläubiger zugleich wäre. Das funktioniert juristisch nicht, deshalb erlischt der Darlehensrückzahlungsanspruch. Und auch bilanziell habe ich als Startup dann keine Verbindlichkeit mehr in der Bilanz, sondern ich habe eben eine höhere Eigenkapitalposition. Aus meiner Sicht und ich glaube auch aus Sicht vieler Startups und Investoren hat das Wandeldarlehen eine ganze Reihe von Vorteilen. Das erste ist, dass es relativ flexibel ist und ich gerade auch in der Anfangszeit, wo ich vielleicht als Startup auch noch gar keine Bewertung mir so richtig überlegen kann, wo ich noch keine Cashflows habe, wo ich vielleicht auch noch nicht am Markt bin, wo es erstmal nur eine gute Idee und ein gutes Gründerteam gibt, da kann ich eben schon mal die ersten Gelder aufnehmen, um mein Wachstum zu finanzieren, ohne dass ich in eine vertiefte Bewertungsdiskussion mit Investoren einsteige. Vielmehr wird die Bewertungsdiskussion dann eben auf die Finanzierungsrunde verlagert. Ein zweiter wesentlicher Vorteil ist, dass die juristische Dokumentation kürzer und weniger komplex ist. Bei einer Finanzierungsrunde mit Eigenkapital sind es dann doch relativ komplizierte Verträge, Shareholders Agreements oder Gesellschaftervereinbarungen, wo viel technisch zu regeln ist, wie so eine Kapitalerhöhung dann abzulaufen hat, was auch die gegenseitigen Rechte und Pflichten sind, während man in der Gesellschaft ist und bis zum Exit hin. Das erspart man sich bei einem Wandeldarlehensvertrag und kann das ein Stück weit kürzer halten. Ein dritter Vorteil, der im Moment sich juristisch in der Diskussion befindet, ist, dass bisher die herrschende Meinung und Praxis sagt, ein Wandeldarlehensvertrag muss ich nicht beurkunden. Das ist tatsächlich auch immer noch meine juristische Überzeugung. Es gibt aber ein kürzlich ergangenes Urteil von dem Oberlandesgericht, was im Kern sagt, dass man Wandeldarlehensverträge bzw. die Beschlüsse, die drumherum gefasst werden, vielleicht beurkunden müsste. Das ist ein relativ spezielles Thema, sollte man aber, bevor man Wandeldarlehensvertrag abschließt, sich tatsächlich einmal nochmal intensiv angucken. Aus Sicht der Investoren ist es häufig so, dass man dadurch, dass man sehr, sehr früh in aller Regel, wenn man ein Wandeldarlehen gibt, also in der Vorsiedphase, meistens eigentlich in ein Risiko geht, gibt ja ein unbesichertes Darlehen an das Startup. Dafür will man natürlich auf der anderen Seite auch einen Vorteil haben. Deshalb der Deal oder die Idee, die die Investoren in aller Regel haben, ist, dass sie sagen, wenn ich in der frühen Phase Gelder zur Verfügung stelle, dann möchte ich dafür auch einen Vorteil in Form von einem Bewertungsabschlag haben. Heißt also, wenn die Finanzierungsrunde durchgeführt wird, dann steige ich nicht zu der Bewertung der Finanzierungsrunde, sondern zu der Bewertung der Finanzierungsrunde minus einem gewissen Abschlag ein. Das ist mittlerweile gängige Praxis, dass es einen Abschlag gibt. In aller Regel wird der dann einfach wirtschaftlich ausgehandelt. Parallel, man kann in dem Wandeldarlehensvertrag sehr, sehr viel gestalten. Parallel gibt es häufig dann auch Diskussionen darüber, ob es gewisse Schwellenwerte gibt, dass man sagt, es soll eine Bewertungsober- oder eine Bewertungsuntergrenze geben. Alles, was heute neudeutsch mit Cap und Floor und Ähnlichem bezeichnet wird. Letztlich ist es aber so, dass, wie gesagt, dadurch, dass man viele auch juristische Freiheiten in dem Wandeldarlehensvertrag hat, man einfach ein sehr flexibles Finanzierungsinstrument, gerade für frühe Unternehmensphasen an der Hand hat. Auch gerade zu diesen ganzen wirtschaftlichen Komponenten der Funktionsweise des Wandeldarlehens, da haben der Julian, der Wojtek und ich damals sehr, sehr lange und intensiv und glaube ich teilweise auch die Nächte durch diskutiert, um da am Ende auch mit dem Investorenteam dann zu einer Lösung zu kommen, die für alle Seiten gut passt.
Für diejenigen, die sich näher für die ökonomischen Aspekte des Wandeldarlehens interessieren, die verweisen wir gerne auf die Folge 7 mit unserem Gast Tommy Labriga, der da näher darauf eingegangen ist, was es da alles für Mechanismen gibt und die ökonomischen Aspekte näher dargestellt hat.
Lohnt sich auf jeden Fall. Also wir sind sehr, sehr zufrieden immer noch mit dem Konstrukt, was wir gewählt haben. Dank auch da noch tausendmal, Matthias, das musst du dir noch ungefähr wahrscheinlich bis an dein Lebensende anhören. Tausend Dank an Matthias. Das waren halt dann auch, ich meine, das Konstrukt ist tatsächlich gar nicht so dramatisch, wenn man es jetzt im Nachhinein betrachtet. Es sind auch relativ wenig Seiten, die so ein Wandelsdarlehen hat. Aber dann kommt halt irgend so eine nebenbei geschriebene E-Mail von einem Investor. Jungs, was ist denn eigentlich mit Vesting? Ja, und bei uns startet einfach irgendwie, keine Ahnung, der Untergang Punkt mal zwei schon wieder. ja, freitagsabends und man denkt sich so, oh Mist, und man ruft Matthias an, Matthias, was heißt das denn überhaupt?
Ja, ja Matthias, was heißt das denn überhaupt?
Testing ist in der Tat ein Thema, was sehr, sehr viel bei Startups diskutiert wird. Ich glaube, im Fall Meetup war so ein Stück weit eine Sondersituation. Wir hatten die Wandeldarlehensverträge eigentlich fertig und waren so mehr oder weniger abschlussbereit. Und dann kam ja ziemlich zum Ende hin noch von einem Investor der Wunsch, dass man sich nochmal über eine Vesting-Bestimmung Gedanken macht. Der ökonomische Hintergrund von dem Vesting ist eigentlich relativ simpel. Der Investor möchte natürlich, dass das Gründerteam bei dem Startup bleibt und möchte das Gründerteam an das Startup binden. Das könnte man theoretisch durch Geldzahlungen machen, das ist aber nicht so richtig angemessen, sondern man macht es vielmehr anders. Das Gründerteam ist ja in aller Regel Gesellschafter des Startups und die Vesting-Bestimmung legt dann jetzt fest, dass ich zwar weiterhin Gesellschafter des Startups als Gründer bin, aber wenn ich vor Ablauf einer gewissen Periode aus dem Startup ausscheide, dann können mir meine Geschäftsanteile ganz oder teilweise entzogen werden. Das ist mal ganz vereinfacht gesagt die Grundidee. Auch da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Spielvarianten und einzelne Gestaltungen. Zum Beispiel kann man sich Gedanken darüber machen und diskutiert auch in der Regel, muss man den Unterschied über den Hintergrund, warum ich aus dem Unternehmen ausscheide, machen. Also sprich, wenn ich aus einem unverschuldeten Grund, zum Beispiel weil ich schwer krank bin, aus dem Unternehmen ausscheide, es ist ja vielleicht nicht angemessen, dass mir komplett alle meine Geschäftsanteile, die ich an einem Startup halte, entzogen werden oder dass ich die zum Buchwert, sprich zum Nennbetrag, wo ich die Anteile damals übernommen habe, abgeben muss, sondern vielleicht soll ich ja einen höheren Wert bekommen oder an künftigen Erlösen noch profitieren. Auf der anderen Seite, wenn ich ausscheide, weil ich mir was Schlimmes habe zu Schulden kommen lassen, also sprich der Fall, der auch zu einer außerordentlichen Kündigung berechtigen würde, Beispielsfall Griff in die Kasse des Unternehmens, dann ist es natürlich eher angemessen, dass ich komplett aus der Gesellschaft ausscheide oder eben auch meine Anteile zum Buchwert abgeben muss. Das sind im Prinzip Themen, die man dort in aller Regel diskutiert. Am Ende, um das vielleicht nochmal ein bisschen plastischer zu machen, was die Vesting-Stimmung bewirkt, ich versuche das bildlich immer mit einem Handy-Akku zu vergleichen. Ich bin als Gründer am Unternehmen beteiligt und jetzt muss ich mir eben über den Vesting-Zeitraum, das sind meistens zwischen 3 und 5 Jahre, meine Beteiligung erdienen. Das heißt, ich muss meinen Handy-Akku vollladen. Ich muss eben weiter im Unternehmen tätig sein und Gas für das Unternehmen geben. Das ist letztlich, glaube ich, das, wie man es bildlich auch vielleicht sich so ein bisschen einprägen kann. Bei Meetup, wie gesagt, war das jetzt eben so, dass es sehr, sehr knapp kam und wir uns dann kurzfristig Gedanken drüber machen mussten, wie können wir so eine Vesting-Bestimmung gestalten. Und haben die dann, ich will jetzt nicht sagen in der Nacht-und-Nebel-Aktion, aber doch mit einer gewissen Nachtarbeit in die Satzung der Meetup GmbH aufgenommen.
Was aber vielleicht per se eigentlich für uns Gründer auch eine coole Sache ist. Also das war am Anfang zwar so erstmal, oh, was passiert hier eigentlich? Aber wenn man sich damit auseinandersetzt, finde ich auch aus Gründerperspektive gut und sinnvoll zu wissen, dass der Kumpel links und rechts mit an Bord bleibt und da eine gewisse Sicherheit dann auch da ist.
Ich meine, ich würde es, wenn ich jetzt wieder gründen müsste oder würde ich auf jeden Fall, egal wie gut die Freundschaft ist, auch wenn man so aus dem Bauch heraus, aus dem Herz heraus sagt, die Freundschaft braucht auf keinen Fall ein Vesting, würde ich immer sagen, wir machen von Anfang an ein Vesting-Thema, weil dann stellt man einfach sicher, dass nicht einer plötzlich doch noch kalte Füße kriegt, nachdem die Finanzierungsrunde gelaufen ist und die Anteile feststehen. Und dann sitzt der, jetzt mal übertrieben gesagt, mit 25% in der Gesellschaft drin und macht einfach gar nichts mehr und man selber muss halt die ganze Arbeit machen. Ja, das ist bei uns auf keinen Fall vorgekommen und das wir wissen, wir können ja uns ja auch aufeinander verlassen. Aber es gibt tatsächlich auch den Gründern Sicherheit, vor allen Dingen dann, wenn es auch mal, ja, nicht nur schöne Zeiten gibt, sondern auch schwierige Zeiten, wo man einfach weiß, egal was jetzt ist, da muss er jetzt mit durch.
Okay, dann hattet ihr die Darlehensgeber an Bord, die Wandeldarlehensgeber und das Geld kassiert quasi von ihnen. Wie ging es dann weiter bei euch im Daily Business, ja, in der Kommunikation mit den Darlehensgebern? Könnt ihr vielleicht dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, klar. Also erstmal haben wir natürlich wochenlang gefeiert, dass wir das Geld eingesammelt haben auf private Kosten. Nee, natürlich muss man sich dann halt die Frage stellen, eigentlich haben wir vertraglich den Investoren erstmal jetzt sind wir gar keine Rechenschaft schuldig, so grob gesagt. Aber andererseits sind das ja natürlich auch Leute, die viele, viele Jahre Erfahrung haben mit der Entwicklung von Unternehmen, mit Erfahrung in den, zum Teil in den Geschäftsmodellen. Man sollte die also zwingend möglichst viel nutzen, denn das sind Leute mit sehr, sehr viel Expertise, die nur hilfreich sein kann und nie schaden kann. Wenn sie schaden würde, wären sie keine Investoren geworden. Also haben wir auch auf Anraten eines unserer Investoren gesagt, wir machen mindestens monatlich ein ganz kurzes Reporting. Dieses Reporting haben wir einfach mal auch da wieder völlig hemdsärmlich, ah ja, dann machen wir mal ein Reporting. Ja, haben das vorbereitet, an die Investoren rausgeschickt und haben dann gesagt, so, wir machen nach jedem Reporting monatlich ein offenes Meeting, wo jeder dazukommen kann oder halt auch nicht. Und das haben die, das muss ja kein Tag sein, sondern einfach mal so eine Quick and Dirty Hour, ja, so eine Power Hour vielleicht gesagt. Dann haben uns die Investoren schon relativ schnell gesagt, hey, das ist eine coole Idee, aber wir hätten dir gern die Zahlen in dem und dem Format und wir hätten gern das und das von euch gesehen. Ja, und so haben wir einfach mindestens monatlich mit den Investoren unsere aktuellen Zahlen, unsere aktuellen Entwicklungen gesprochen, so dass es auch nicht plötzlich nach einem Jahr oder so irgendwelche bösen Überraschungen gibt und es heißt, ja, wo ist denn plötzlich die ganze Kohle hin oder was habt ihr das ganze Jahr getrieben oder sowas, ne, sondern man hat die immer mitgenommen, auch zwischendurch, wenn man mal eine Frage hat, so, boah, ich glaube, da hat der eine Expertise, komm, lass den einfach mal fragen. Es kann einem nichts passieren. Es ist immer nur zum Vorteil, wenn man diese erfahrenen Menschen fragt und mit ins Boot holt. Und das würden wir auch jedem empfehlen. Einfach monatlichen Reporting und vielleicht einmal im Quartal tatsächlich ein persönliches Meeting, wo man vielleicht ein bisschen Deep Dive macht und auch mal über den Tellerrand hinaus einfach spricht.
Vielleicht zwei Ergänzungen von mir. A, hat uns es uns selbst gezwungen, mal Kennzahlen aufzustellen, die betriebswirtschaftlich relevant sind und ja, quasi das Controlling für uns selbst ermöglicht. Das war das Erste. Und das Zweite, wenn man das Ganze natürlich rein aus strategischer, unternehmerischer Perspektive betrachtet, wäre es ja fahrlässig, die Kompetenzen der Investoren nicht zu nutzen und B, die nicht am Ball zu halten und mit dem im Austausch zu bleiben, weil wir wissen ja, irgendwann soll es eine zweite Runde geben und je näher man denen ist, je besser man sich versteht, je besser die auch die Entwicklung verstehen, desto wahrscheinlicher ist es, dass da irgendwann entweder von denen selbst oder aus deren Netzwerk die zweite Runde ermöglicht wird.
Vielleicht kann ich da auch noch einen Gedanken dazu ergänzen, selbst wenn die Wandeldarlehensgeber eben noch keine Gesellschafter sind und man von daher auch noch keine Gesellschafterrechte hat, ist es extrem sinnvoll, den Wandeldarlehensgebern als künftige Investoren, das sind ja eben diejenigen, die dann in der Finanzierungsrunde später auch Gesellschafter meines Startups werden, vernünftige Reportings zu geben, denen ein gutes Bild über mein Startup zu geben, zu zeigen, dass ich professionell aufgestellt bin, dass ich meine Zahlen im Blick habe, dass ich auch über vielleicht kritischere Themen die gut durchführen kann und letztlich immer veranschaulichen kann, wo steht eigentlich das Investment des Investors. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und das ist auch ausschlaggebend für den Gesichtspunkt, den der Wojtek gesagt hat. Wenn ich mir die Türen für die zweite Finanzierungsrunde öffnen will, kann ich natürlich auch die bestehenden Investoren mit ihren Kontakten als Sprungbrett benutzen. Dafür muss ich denen aber auch ein gutes Gefühl mit ihrem Investment gegeben haben.
Und man muss halt wirklich sagen, die hatten wirklich auch richtig gute Tipps, einfach nicht nur im strategischen Umfeld, sondern auch im taktischen Umfeld, weil man kommt halt eben als Gründer an Punkte, die man halt noch nie behandelt hat. Und dann sich da Rat einzuholen, kann, kann nie schaden.
Oder auch allein die Netzwerke derjenigen nutzen, die vielleicht dann nicht direkt selbst helfen, sondern irgendwie sagen, ich kenne da jemanden, ruf da mal an. Das hatten wir auch schon 2-3 Mal und das ist ja also immer gut. Und für uns war es tatsächlich immer gut, auch auf die Netzwerke zurückgreifen zu können, weil es inhaltlich uns vorangebracht hat.
War immer sehr wertvoll, ja. Also Investoren nicht, an alle da draußen, Investoren nicht als die Geldgeber sehen, die man dann möglichst schnell wieder im Dunkeln lässt, sondern wirklich als strategische, hilfreiche Partner sehen. Das ist am aller hilfreichsten.
Ja, sehr gut. Ich glaube, das waren schon sehr hilfreiche Tipps für unsere Zuhörer, also künftigen Gründer. wo steht ihr denn mittlerweile eigentlich? Ihr hattet eben erzählt, dass ihr euch horizontal erweitern wollt, dass ihr euren Marktplatz erweitern und öffnen wollt für Käsereien, Röstereien und sonst was. Ist damit zum Beispiel auch ein Rebranding verbunden?
Ich meine, wäre ja schon schwierig, wir heißen ja jetzt Meat App, wäre schon schwierig, da drin da irgendwie Käse und Veganes unter einem Dach zu vereinen. Deshalb werden wir auch ein Rebranding auf jeden Fall machen. Das heißt erstmal den Außenauftritt verändern. Wir werden uns Genussli nennen, Genussli mit Y. Wir haben darunter, denke ich, eine sehr gute Chance, eben die Themen zu vereinen, die wir gerne haben möchten. Es geht natürlich auch vornehmlich um nachhaltig und leckeren Genuss, den wir verbreiten wollen. Und ob wir dann halt auch unsere tatsächliche Firmierung, die ja jetzt die Meetup GmbH ist, nochmal ändern. Ich denke, das ist ein Fall für die nächste Finanzierungsrunde, wo das gesamte rechtliche Konstrukt eh nochmal verändert werden muss. Ich denke, dann kann man auch vielleicht die tatsächlichen Firmierungen ändern, aber wir müssen dann tatsächlich auf einem anderen Namen auftreten, ja.
Ja, ich glaube, damit kommen wir auch schon wieder zum Ende der Folge. Das waren wieder sehr interessante Themen, die ihr heute mitgebracht habt und über die wir sprechen konnten. Vielen Dank, dass ihr da wart, Julian und Wojtek.
Vielen Dank.
Gerne.
Für die Möglichkeit, hier mit euch sprechen zu dürfen.
Ja, hat Spaß gemacht.
Und natürlich auch herzlichen Dank an Matthias, dass du heute unterstützt hast und rechtliche Ausführungen da ergänzt hast zu dem, was die beiden Meetup-Gründer da bislang gemacht haben.
Ja, vielen Dank. War eine super spannende Diskussion heute. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Wir freuen uns, dass wir wieder eine, glaube ich, sehr interessante Folge bereitstellen konnten. Eine
sehr lebhafte Folge, glaube ich.
Ja, eine sehr lebhafte Folge. Und bis zum nächsten Mal.